Und zu diesem Marktplatz begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Aus aktuellem Anlass verschieben wir den angekündigten Marktplatz zur Patienten- und Betreuungsverfügung und fragen heute, welche Rechte Verbraucher in Zeiten der Corona-Pandemie haben. Grenzschließungen, Flugausfälle, Ausgangssperren und Schulschließungen. Die Maßnahmen im Zuge der Corona-Pandemie schränken das öffentliche Leben immer stärker ein und werfen viele Fragen auf. Welche Ansprüche Arbeitnehmer bei Auftrags- und Rohstoffmangel haben oder was Verbraucher bei verhinderten Reiseplänen zusteht. Diese und viele andere Fragen rund um das Arbeits- und Reiserecht beantworten wir in diesem Marktplatz mit folgenden Juristen. Dr. Detlef Grimm, Fachanwalt für Arbeitsrecht in Köln, und er ist bei mir im Studio mit gutem Abstand.
Ja, guten Tag. Hallo, Frau Fecke.
Matthias Hufländer, Rechtsreferent bei der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bremerhaven. Er ist uns zugeschaltet. Und Kai Rodegra, Rechtsanwalt, spezialisiert auf Reiserecht in Würzburg. Er ist uns aus auch eben gegebenem Anlass telefonisch zugeschaltet. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben rund um das Thema, dann rufen Sie uns gerne an unter 00800 44 64 44 64 oder schicken Sie eine E-Mail an marktplatz@deutschlandfunk.de. Herr Rodegra, ist Ihre Arbeit etwas einfacher geworden, jetzt da die Bundesregierung diese weltweite Reisewarnung ausgesprochen hat?
Nein, einfacher nicht, denn es kommen massiv Anfragen, nicht nur von Reisekunden, sondern auch von Reiseunternehmen, die natürlich mit Sorge in die Zukunft schauen. Aber Kunden rufen natürlich an und fragen nach, welche rechtlichen Auswirkungen jetzt diese weltweite Reisewarnung für ihre Pauschalreise hat.
Herr Hufländer, mit welchen Fragen und Sorgen kommen denn die Kunden im Moment zu Ihnen in die Rechtsberatung der Verbraucherzentrale?
Ja, mit ganz unterschiedlichen. Also es geht hauptsächlich um Flüge, die storniert werden müssen oder sollen, Kreuzfahrttouristen, die gerne ihre Kreuzfahrt absagen wollen. Und dann kommen natürlich auch schon Fragen, was mache ich mit meinem Sommerurlaub, was mache ich mit meinem Urlaub, der für den Herbst geplant ist und so weiter.
Herr Grimm, wenn ich aus einem Flieger steige, der gerade aus Madrid gekommen ist, sehr eng gedrückt, weil alle Deutschen gerade zurückgeholt werden, kann ich mich dann freiwillig in Quarantäne begeben und muss der Arbeitnehmer das hinnehmen?
Der Arbeitnehmer, der vom Arbeitgeber in Quarantäne gesetzt wird, der hat seinen Entgeltfortzahlungsanspruch. Das ist einfach. Wenn der Arbeitnehmer zu Hause bleibt, kann er das zunächst einmal nicht. Alleine die Sorge, dass ich in einem Flieger war, gibt mir nicht das Recht, zu Hause zu bleiben. Vor allen Dingen gibt es mir keine Vergütungsansprüche. Anders ist das, wenn ein Verdachtsfall war, wenn jemand im Flieger dann getestet ist. Aber das zeigt sich ja erst einige Tage später.
Das heißt also, wenn ich mich vorsorglich verhalte, kann es passieren, dass ich dafür eigentlich abgestraft werde?
Ja, das kann passieren. Aber es gibt ja auch Situationen, Reisewarnungen. Denken Sie an Südtirol, in Österreich. Da gibt es absolute Reisewarnungen und die Empfehlungen des Bundesgesundheitsministeriums, dass die Arbeitgeber diese Mitarbeiter zu Hause lassen. Das entscheidet aber der Arbeitgeber. Also wir selbst haben den Fall auch. Wir haben 3 Kolleginnen und Kollegen, die in Österreich und Südtirol waren. Die haben wir am letzten Wochenende nach der Warnung zu Hause gelassen und wir zahlen auch das Entgelt. Aber das ist, wie gesagt, diese Entscheidung des Arbeitgebers. Letztlich hat ja auch ein Eigeninteresse. Er will ja nicht seinen Betrieb gefährden und erstmal abwarten. Also da haben beide Seiten die gleiche Interessenlage.
Nun kann ja nicht jeder Homeoffice machen. Also ein Feuerwehrmann kann schwerlich vom Schreibtisch aus den Brand löschen. Welche Möglichkeiten haben denn diese Arbeitnehmer?
Das wird schwierig. Es gibt in Deutschland keinen allgemeinen Anspruch auf Homeoffice, anders als in den Niederlanden. Selbst in Büroberufen gibt es also nicht den Anspruch auf Homeoffice. Und wenn ich in einem Produktionsbetrieb bin, denken Sie dran, diese Woche muss der Dünger auf die Felder. Das heißt, die Agrargroßhändler müssen die Bauern beliefert haben und weiter beliefern. Sonst haben wir im September nichts zu essen. Oder Rohre müssen weiter produziert werden, wenn noch und so leid Aufträge da sind. Ich muss dann zunächst mal arbeiten. Ich habe natürlich das Recht aus der Fürsorgepflicht, aus dem Arbeitsschutzrecht, dass der Arbeitgeber Vorsorgemaßnahmen betreibt. Denken Sie an die Kassierer in den Supermärkten, die alle Handschuhe haben. Denken Sie an die Situationen in den Apothekern. Das geht natürlich auch im Produktionsbetrieb so.
Gilt der Umkehrschluss denn, dass der Arbeitgeber anordnen kann, dass alle zu Hause bleiben müssen?
Das leider auch nicht. Ja. Da kann man auch ein bisschen drüber streiten. Warum? Ich habe ja zu Hause meinen eigenen Wohnraum. Unverletzlichkeit der Wohnung steht im Grundgesetz. Ich muss auch dann ein PC zur Verfügung stellen. Und man sagt bislang, jedenfalls so nach der klassischen herrschenden Meinung der Juristen, das ist ja so ein Begriff, gesetzliche Regelung haben wir dazu ja nicht. Nein. Nun haben wir eine Sondersituation. Es ist ja im beiderseitigen Interesse, an sich auch im Interesse des Arbeitnehmers, dass man, soweit es geht, zu Hause arbeitet, um die Infektionskette zu unterbrechen. Und deswegen meine ich, aber da gibt's ja noch nichts im Moment, da reizeln wir ja alle, meine ich, dass schon, wenn es leicht möglich ist, wenn also mehrere Zimmer sind, kein Einzimmer-Apartment mit Kind, das noch versorgt werden muss, sondern man hat mehrere Zimmer, dass man es anordnen können muss. Aber da bin ich sehr gewagt. Also im Regelfall nein. Die Antwort lautet nein, Anordnungsbefugnis wohl nicht.
Herr Hofländer, wie ist Ihre Einschätzung?
Ja, grundsätzlich beraten wir ja nicht zu Arbeitsrecht.
Aber Sie werden Anfragen zu Homeoffice wahrscheinlich auch haben.
Wir haben Anfragen. Wir kooperieren da mit der Arbeitnehmerkammer in Bremen und verweisen dann an die. Letzten Endes hat der Arbeitgeber natürlich da auch den Schutz seiner Arbeitnehmer zu gewährleisten und könnte durchaus die Möglichkeit dann bestehen, entsprechende Anordnungen zu treffen. Könnte ich mir vorstellen, jedenfalls.
Herr Grimm?
Die spannende Frage ist ja, ich finde das auch richtig, dass der Arbeitgeber das tut, da wo es geht, ehrlich gesagt. Aber kann sich der Arbeitnehmer weigern? Auch die Situation gibt's ja. Ich will nicht zu Hause arbeiten, weil ich eben einen kleinen Einzimmer-Apartment habe mit einem Kind oder weil ich es räumlich nicht hinkriege, weil ich nicht den Arbeitgeber in meiner Wohnung haben will, der den Arbeitsplatz einrichtet. Also aus der Beschäftigtensicht ist es mit der Anordnung, kann es eine Grenze geben. Das Beste ist, das müssen wir auch sehen, wenn sich alle in der Situation vernünftig verhalten und einigen. Auch klar.
Ja. Ist eigentlich die rechtliche Situation für Mütter und Väter, die wegen der Kita- oder Schulschließung zu Hause bleiben müssen, ist die rechtliche Situation in Bezug auf Homeoffice eine andere oder gilt das für alle gleich?
Ja, billiges Ermessen, Anordnungsbefugnis. Der Arbeitgeber muss immer billiges Ermessen ausüben. Das ist die Sprache des 19. Jahrhunderts. Das heißt, vernünftige Überlegungen einstellen und die eine Seite wie die andere Seite sehen. Wenn ich Homeoffice einrichten kann und der Arbeitnehmer bereit ist, dann wäre in der Situation Betreuungspflicht aus meiner Sicht schon die Pflicht des Arbeitgebers da, das zu ermöglichen.
Die Automobilbranche in Deutschland stellt die Produktion ein. Messebauer, Maschinenbauer haben leere Auftragsbücher oder Rohstoffmangel. Muss der Arbeitgeber in dieser Not denn auch die Löhne vorzahlen?
Ja, das ist das Thema. Das ist grundsätzlich sein sogenanntes Betriebsrisiko. Ein ganz altes Rechtsinstitut. Ich als Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass ich Strom habe, aber dass ich auch Vorprodukte habe, dass ich noch produzieren kann. Wenn ich die nicht mehr habe, weil die nicht mehr aus China kommen, da muss ich weiter den Lohn zahlen. Wenn ich die Produktion einstelle, weil keiner mehr die Produkte abkauft, dann ist das klassische Wirtschafts- und Betriebsrisiko. Dafür ist der Arbeitgeber eben Unternehmer. Er kann sich nur entlasten, indem er seine Kosten senkt. Das ist das Kurzarbeitergeld. Wobei ich nicht weiß, ob Sie jetzt schon darauf eingehen wollen, Frau Fenker.
Sie meinen, wir wollen noch länger über Homeoffice sprechen?
Weiß ich nicht. Geht ja darum, wo es geht. Sonst sage ich es schnell. Der Arbeitgeber, da hat ja der Gesetzgeber intensiv noch am Wochenende das am 13. letzten Freitag beschlossen, in erster, zweiter, dritter Lesung. Das hat es so noch nie gegeben, außer in der Wirtschaftskrise vor 10 Jahren. Hat die Kurzarbeit erheblich erleichtert. Früher mussten 33% in einem Betrieb betroffen sein, jetzt nur noch 10. Es reichen pandemiebedingte Auswirkungen, also nicht nur der Auftragsmangel, weil man etwa keine Dieselautos mehr verkaufen kann, sondern jetzt die Pandemie reicht. Die Arbeitsämter haben einen ganz oberflächlichen Prüfungsmaßstab nur noch. Nicht die Glaubhaftmachung, also mit Umsatzzahlen etc., sondern Erklärungen oberflächlich. Und dann kann man auch noch rückwirkend, das hat Herr Heil in der Pressemitteilung, der Bundesarbeitsminister, am Dienstag mitgeteilt, rückwirkend bis zum 1. März die Anträge auf Kurzarbeit stellen. Und zwar eben für fast auch die gesamte Belegschaft und auch in einem weiten Umfang. Da gibt's noch eine Ausführungsverwaltungsvorschrift, Rechtsverordnung nennen das die Juristen, die kommt die Tage. Aber die Arbeitsämter werden die Schleusen aufmachen. Da sind 28 Milliarden Rücklagen in Nürnberg bei der Bundesagentur für Arbeit. Und da gilt ja der Grundsatz, wenn nicht, wann dann? Jetzt muss man das einsetzen. Vielleicht noch eins. Der Arbeitgeber wird auch anders als sonst befreit, Sozialversicherungsbeiträge weiterzuzahlen. Das sind immerhin 20% der Lohnsumme. Das ist ganz, ganz beträchtlich auch für die Unternehmen. Das heißt, die Lohnkosten kann man senken. Kurzarbeit geht nicht einseitig. Man kann Kurzarbeit nicht anordnen. Auch hier gilt, man muss sich einigen. Entweder gibt es Kurzarbeitsklauseln im Arbeitsvertrag. Die gibt es so gut wie nie. Manche unserer Mandanten führen die jetzt einvernehmlich mit ihren Arbeitnehmern, um sich zu entlasten. Auch da gilt ja der Grundsatz, da sitzen doch alle schon ein bisschen in einem Boot. Und da, wo Betriebsräte vorhanden sind, ist das ein Teil der erzwingbaren Mitbestimmung der Betriebsräte. Im Moment werden überall Kurzarbeitsbetriebsvereinbarungen vereinbart. Die braucht man auch da, wo Betriebsräte sind, sonst kann man das nicht wirksam vereinbaren. Und dann kann man die Kurzarbeit anordnen, im Einvernehmen mit dem Betriebsrat und den Antrag beim Arbeitsamt stellen. Mhm. Den muss man stellen, man muss es anzeigen und den Antrag stellen. Und das geht sehr, sehr einfach, im Moment auch elektronisch. Die Bundesagentur hat vorgestern Nacht mitgeteilt, das geht über E-Services.
Mhm. Herr Hufländer, haben Sie da schon Erfahrung sammeln können? Weil oft rechnen ja die Server zusammen. Ob es wirklich so einfach ist?
Wie gesagt, bei arbeitsrechtlichen Fragen verweisen wir die Verbraucher ja nur. Insofern haben wir damit wenig dann zu tun.
Noch eine Ergänzung. Es ist nicht der einzelne Arbeitnehmer, der Verbraucher, der den Kurzarbeitsantrag stellt, sondern der Arbeitgeber. Und der ist auch in der Pflicht, das zu tun und die Voraussetzung zu schaffen. Er muss das alles machen.
Der Arbeitnehmer bekommt ja dann 60% oder 67% des Nettogehaltes. Was ist, wenn das nicht reicht? Was dann?
Ja, viele Betriebsräte stimmen Kurzarbeitsregeln nur dann zu, wenn es sogenannte Aufstockungsbeträge gibt. Die Standardbetriebsvereinbarung der IG Metall sieht beispielsweise 80% vor. Das können natürlich Unternehmen, die gerade nichts mehr verkaufen, kaum noch verkraften. Ich habe gerade eine Situation, da will der Betriebsrat 90% in einem Unternehmen, das im letzten Jahr ganz erhebliche Verluste gemacht hat und in der Umstrukturierung ist. Das hängt also vom Verhandlungsergebnis ab. Umgekehrt, die Kurzarbeit braucht man, weil sonst die Liquidität im Unternehmen weggeht. Das ist der eine Weg, was die Arbeitnehmer, die Beschäftigten machen können. Der andere Weg ist natürlich dann, Sozialleistungen weitere in Anspruch zu nehmen. Da ist dann das klassische Instrumentarium des Sozialstaats gefragt, wenn die 60-67%, das entspricht ja dem Arbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld nicht mehr reichen. Wer arbeitslos wird, hat Wohngeldansprüche, hat sonstige Sozialleistungsansprüche.
Herr Hufländer, haben Sie diesbezüglich Erfahrung sammeln können?
Auch da ist das Problem, wir haben verbrauchertypische Themen, aber hier sind wirklich Themen betroffen, die den Verbraucher dann als Arbeitnehmer interessieren. Und da haben wir halt unseren Kooperationspartner, die dann auch Arbeitsrechtsspezialisten haben. Und deshalb bitte ich zu entschuldigen, dass ich mich dazu schlecht äußern kann, weil wir da wirklich die Verbraucher immer an die Arbeitnehmerkammer verweisen.
Gilt das eigentlich für alle Verbraucherzentralen? Dann entlastet das vielleicht auch Ihre Kollegen. Dann können wir das hier einfach mal deutschlandweit verbreiten.
Die Arbeitnehmerkammer, diese Einrichtung, ist eine Besonderheit von Bremen und dem Saarland. Also die beiden Bundesländer gibt es, wo es die Arbeitnehmerkammer gibt. Also von daher haben wir da eine Länderbesonderheit, die es nicht überall gibt.
Wir haben ziemlich viele Anfragen bekommen, auch schon im Vorfeld dieser Sendung. Martina Gröne zum Beispiel hat uns auf Facebook angeschrieben. Sie ist Sprachlehrerin, betreut Deutsch- und Integrationskurse bei der VHS, die vom BAMF gefördert werden. Die meisten Lehrkräfte sind selbstständig, sagt sie, und arbeiten auf Honorarbasis. Jetzt sind wir also bei dem Teil der Arbeitnehmer, Künstler, Kabarettisten, Schwimmlehrer, Yogalehrer, selbstständige Sprachlehrer. Was wird mit denen?
Das wird schwierig. Wir haben auch die Fälle bei einer Schwimmschule, die wir gerade aktuell beraten. Da sind ja genau diese Honorarkräfte, ich nenne die mal so, die Selbstständigen, die individual, die Solo-Selbstständigen, die ja ohnehin schon ein in Anführungszeichen sozialversicherungsrechtliches Thema darstellen. Problem würde ich nicht sagen. Wir müssen das lösen, die soziale Absicherung. Die haben keinen Anspruch auf Kurzarbeitergeld. Das ist ein Anspruch, den haben nur Arbeitnehmer, die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung eingezahlt haben. Ja, gerade diese Selbstständigen haben das nicht. Die sind allenfalls ja noch in der Rentenversicherung versicherungspflichtig. Das ist die Lücke. Die fallen jetzt, so wie es aussieht, im Moment ins Nichts. Heute, so habe ich der Presse entnommen, in den letzten Tagen will die Bundesregierung sich darüber Gedanken machen, beziehungsweise etwas verkünden. Sie hat gestern Abend darüber auch zusammengesetzt. Das werden aber Darlehen wohl sein, Liquiditätshilfen und Darlehen. Das hilft ja nicht wirklich. Ich muss es ja mal zurückzahlen aus Aufträgen. Und wenn ich dann einen Klumpenfuß an Darlehen am Fuß habe, wird's ganz schwierig. Also da ist wäre der Ansatz, Geld in der Mindestsicherung, Mietsicherung zu verteilen, sinnvoll. Wobei hier auch Wohngeld kann man ja eben auch beantragen. Reicht natürlich nicht, wenn man noch Kinder oder Familie unterhalten muss. Also da ist eine riesige Aufgabe, das zu lösen.
Wenn jetzt aufgrund der ausfallenden Honorare einfach die Miete nicht mehr gezahlt werden kann am Ende, gibt es da eine gesonderte Rechtslage, eine bestimmte Berücksichtigung, oder kann ich dann genauso gekündigt werden von meinem Vermieter wie vor Corona auch?
Also ich bin ja ein bisschen spezialisiert auf Arbeitsrecht, aber allgemeines Zivilrecht. Wenn ich zwei Mietzahlungen nicht zahlen kann, dann kann eine außerordentliche Kündigung erfolgen. Das ist die Regelung im BGB zum Mietrecht. Üblicherweise muss dann der Vermieter in der Räumungsklage, ich gehe jetzt über die Zeitschiene, die den Betroffenen vielleicht hilft, in der Räumungsklage erstmal Räumungsklage erheben, und wenn ich dann nachzahlen kann, im Prozess beim Amtsgericht, und die werden jetzt auch was langsamer laufen, dann ist diese Kündigung erst einmal unwirksam. Das heißt, über diesen Trick könnte man vielleicht ein Viertel bis ein halbes Jahr gewinnen. Am Ende muss man die Miete dann zahlen. Dann hat man aber nicht nochmal einen Mietrückstand frei. Das ist also eine einmalige Regelung im Mietrecht, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Da kann man an sich nur als Staat sagen, ich mache jetzt ein Moratorium für sowas. Aber da hängt natürlich auch der Vermieter wieder in der Problematik. Der muss ja, wenn es finanziert ist, das Haus, und nicht geerbt, da muss er ja Kredite dafür zahlen. Also Sie merken, das ganze Wirtschaftssystem hakt. Aus meiner Sicht, das ist aber jetzt keine konkrete Beratung, sondern ein bisschen politisch, aus meiner Sicht hilft da nur so ein Vierteljahr Moratorium. Im Insolvenzrecht überlegt man, dass man die Insolvenzantragspflicht wegen Überschuldung, die ansonsten binnen 3 Wochen umzusetzen wäre, bis zum September diesen Jahres verschiebt.
Das ist aber noch in der Planung.
Das ist in der Planung. Das Bundesjustizministerium hat das schon mal rundgeschickt, und das weiß ich aus der Wirtschaftspresse und aus Vorabmeldungen. Das hatten wir in der Wirtschaftskrise 2008, 2009. Sie erinnern sich an die noch sehr gut. Im Prinzip zieht man auch beim Kurzarbeitsgeld gerade das Instrumentarium von vor 10 Jahren.
Haben denn nicht sowieso Freiberufler auch einen Anspruch auf Honorarausgleich? Also Sie hatten in einem Ihrer Blogs ein schönes Beispiel über das Tanzorchester, was wegen der Beerdigung von Hindenburg nicht mehr spielen konnte, aber beziehungsweise kein Trauermarsch spielen konnte und deswegen ein Ausfallhonorar bekam. Haben denn nicht diese ganzen Sänger, die Matthäus-Passion schon eingeübt haben und jetzt ist die Kirche leer, also haben die nicht irgendeinen Anspruch?
Ja, es gibt eine Norm, die ist an sich für sowas gar nicht gedacht, Paragraph 616 BGB. Wenn ich aus Gründen, die nicht in meiner Person liegen, für eine verhältnismäßig nicht lange Zeit nicht meine Tätigkeit ausüben kann, dann behalte ich für die verhältnismäßig nicht lange Zeit meinen Vergütungsanspruch. Und da gibt es diesen Fall, einmal nehmen wir mal das Tanzorchester, ein Tanzlokal, dem wohnt inne, dass es mal einen behördlichen Trauertag gibt. Das gleiche hatte man bei einer Trauer in Nürnberg 1965. Hindenburg war 1934, wir reden über vergangene Zeiten.
Schon klar.
Wir hatten es aber auch bei einer Bankschließung 2010. Da konnte man nicht arbeiten, und dann verliere ich für eine nicht lange Zeit meinen Vergütungsanspruch nicht. Das hat man auch beim erkrankten Kind, das gepflegt werden muss, noch in der Zeit vor dem Pflegerecht da, 5 bis 10 Tage, dann ist Schluss. Hindenburg war ein Tag, konnte man nicht spielen, da bekam man für den Tag das Geld. Und es gibt die Kommentare, das sind diese großen 1000 Seiten dicken juristischen Bücher, die sagen zu dieser Norm, die ein Schattendasein führt in solchen Situationen, Epidemien sind ausgeschlossen vom Anwendungsbereich, weil die nicht den Einzelnen treffen, dieses Tanzorchester oder den einzelnen Bankmitarbeiter, sondern die treffen uns jetzt alle. Also man wird sehen, ob die Norm weiter ausgedehnt wird, als man es jedenfalls der herrschenden Meinung in zwei wirklich Standard-Großkommentaren entnehmen kann. Kluge Professoren, die viel klüger sind als der anwendende Anwalt.
Ich habe noch eine Zuschrift bekommen. Dort fragt jemand, der bei der ambulanten Jugendhilfe arbeitet, ob der Arbeitgeber ihn eventuell in einer stationären Wohngruppe einsetzen kann, wegen Personalmangel, auch wenn diese Gruppe unter Quarantäne steht.
Das ist die Grenze des Direktionsrechts, also des Weisungsrechts des Arbeitgebers. Eins ist auch klar, der Arbeitgeber hat ja Arbeitsschutzmaßnahmen zu treffen. Also auch nach der, da gibt es viele Verordnungen gerade in den Krankenhäusern, aber auch gerade in solchen ambulanten Gruppen, die so ein bisschen auch in der Diskussion noch im Hintergrund sind. Der Arbeitgeber muss die Leute dann ausstatten, also heißt auf Deutsch mit Masken, wenn die in so eine Quarantänegruppe gehen. Quarantäne kann ja zwei Gründe haben. Einer davon war angesteckt, der ist inzwischen separiert und der Rest bleibt 14 Tage in Quarantäne. Das ist die übliche Anordnung des Gesundheitsamts in Köln, 14 Tage. Dann muss ich aber diejenigen, die ich da reinschicke, schon schützen als Arbeitgeber. So, und das Zweite ist, kann er überhaupt von der Tätigkeit daraus gehen? Man kann nicht den Juristen in die Gruppe schicken.
Ja. Wir haben uns heute oder jetzt in der ersten halben Stunde hauptsächlich mit Arbeitsrecht beschäftigt. Das Reiserecht kommt aber nicht so kurz. Jetzt nach den Nachrichten hier im Marktplatz werden wir uns ausführlich mit den Bedürfnissen der Reisenden, mit den abgesagten Reisen, aber auch mit denen, die gestrandet sind, beschäftigen. Bleiben Sie also dran. Wir hören uns nach den Nachrichten wieder. Zum zweiten Teil des Marktplatzes begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke heute zu den Rechten der Verbraucher in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich darf Ihnen an dieser Stelle noch einmal meine Gäste vorstellen. Das ist Matthias Hufländer, Rechtsreferent bei der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bremerhaven. Kai Rodegra, Rechtsanwalt spezialisiert auf Reiserecht in Würzburg. Und Dr. Detlef Grimm, Fachanwalt für Arbeitsrecht hier in Köln. Wir haben eine Hörerin zugeschaltet, die sich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, um die Betreuung ihrer Angehörigen sorgt in dieser Zeit. Hallo?
Ja, hallo, Birkul, jetzt bin ich am Telefon, ja.
Guten Tag.
Guten Tag. Ja, bei uns ist es so, wir haben eine serbische Betreuerin bei meiner Mutter, so eine 24-Stunden-Kraft, die nächste Woche eigentlich nach Hause müsste. Die darf ja immer nur 90 Tage in Deutschland sein. Wir haben ja auch sicherheitshalber eine Busfahrkarte nach Belgrad gekauft, wissen gar nicht, ob der Bus noch fährt. Und im Moment ist für sie die Situation unerträglich, für uns auch, weil wir nicht wissen, darf sie, kann sie nach Hause. Klar ist, dass die Betreuerin, die normal mit ihr wechseln würde, nicht mehr hierher kommen kann. Das heißt, es ist auch die Betreuung meiner Mutter nicht gesichert. Es ist für beide Seiten gerade sehr schwierig und ich habe keine Ahnung, wo ich Informationen herbekommen kann.
Herr Grimm?
Ja, die wird durch das Einreiseverbot nicht mehr in die EU einreisen können, also zurückreisen können. Die andere Kraft auch nicht. Ich würde Ihnen empfehlen, zum örtlichen Ausländeramt zu gehen und den Sachverhalt so wie gerade geschildert zu schildern. Möglicherweise haben die eine Ermessensentscheidung, denn die wollen ja auch die Pflege weiter sicherstellen. Und das wäre der einzige Weg, das offen ansprechen in Ihrer Gemeinde, in Ihrer Stadt, im Kreis, wer da zuständig, wo Sie sind, in welcher Stadt.
Ja, das ist in Heidelberg gibt es bestimmt.
Ne? Ja klar, Heidelberg ist eine funktionierende große Stadt. Da würde ich das so wie jetzt schildern, dass die eine Ausnahmeentscheidung treffen. Vielleicht ist es ja in 2-3 Monaten vorbei, wenn das irgendwie in China läuft. Und da kann man auch als Behörde mal Ermessensentscheidungen machen. Im Moment werden viele rechtliche Regeln umgestellt, die wir so im normalen Recht haben. Und da ist das so ein klassischer Fall. Das ist ja ein humanitäres Thema.
Also wird es wahrscheinlich so sein, dass die Kraft, die jetzt da ist, bleiben darf oder muss. Die würde natürlich auch gerne nach Hause gehen.
Ja,
aber da hat sie keine Chance, denke ich auch mal. Ne?
Also bleiben darf, ist das Thema. Ausländerrecht ist ein relativ strenges Recht. Ich sprach gerade von Ermessensentscheidung. Das steht im Wohlwollen, salopp formuliert, die Juristen nennen das Ermessen, im Wohlwollen der Behörde, da mal eine Ausnahme zu machen. Alles Aber wenn man nicht Ausnahmen macht, dann in der Situation, sie haben keine Pflege mehr. Es wird auch niemand mehr einreisen dürfen durch die Einreisestopps. Wenn jemand hier ist, wunderbar. Dann wird, für, oder sie bringen es einfach in Heidelberg an, und das ist auch ein politisches Thema. Das müsste man an sich auch mal den zuständigen Ministern sagen, aber die haben im Moment andere Themen.
Vielleicht hören Sie an dieser Stelle ja zu.
Ja, eben.
Das wollen wir hoffen.
Okay, ich danke Ihnen, ja.
Sehr gerne. Herr Rodriguez, die weltweite Reisewarnung macht ja das kostenlose Stornieren möglich. Bis wann denn eigentlich?
Das hängt immer davon ab, wann die Reise starten soll. Also wenn wir jetzt von Osterreisen sprechen, ist das sicherlich möglich. Hier gibt die Reisewarnung dem Kunden eben das Recht, kostenfrei zurückzutreten. Der Reiseveranstalter darf keine Stornokosten verlangen. Aber viele fragen jetzt auch, was ist mit dem Sommerurlaub, was ist mit dem Herbsturlaub? Und da muss man auf den Tag des Reisebeginns abstellen, und da wissen wir eben alle noch nicht, was dann ist. Gibt es noch eine Reisewarnung? Gibt es noch Einreisesperren in den jeweiligen Zielländern? Da muss man sich wirklich jetzt noch in Geduld fassen.
Was ist denn passiert, wenn ein Verbraucher etwas voreilig war und bevor diese weltweite Reisewarnung ausgesprochen wurde, schon seinen naheliegenden Urlaub storniert hat?
Ja, das ist die große Frage. Da gehen die juristischen Meinungen auseinander. Da stützen sich viele Reiseunternehmen auf den Standpunkt, es gilt der Zeitpunkt der Stornierung. Und wenn dann noch nicht wahrscheinlich war, dass es zu einer Gefährdungslage kommt oder zu erheblichen Beeinträchtigungen zum Zeitpunkt des Reisebeginns, dann ist es ein normaler Rücktritt vom Reisevertrag. Und dann erlaubt es dem Reiseveranstalter auch Stornokosten geltend zu machen. Denn die Reiseunternehmen, die muss man ja auch mal anschauen. Das ist ja ein wirtschaftliches Fiasko auch für diese Unternehmen. Sehen natürlich zu, dass sie jetzt ihre Kassen zumindest noch mit Stornokosten füllen.
Wenn die Reise vorzeitig beendet wurde, weil das Hotel geschlossen hat, weil ich eben abbrechen musste wegen der Reisewarnung, gibt es dann eigentlich ein Recht auf so eine anteilige Erstattung der entgangenen Urlaubstage und Freuden?
Der Freuden nicht, aber der nicht erbrachten Leistung ja. Der Veranstalter kann die bislang erbrachten Reiseleistungen abrechnen, aber natürlich besteht ein gewisser Erstattungsanspruch, muss man eben sehen, wie viel ist ausgefallen für die nicht in Anspruch genommenen Leistungen. Da kann der Kunde sicherlich Geld zurückfordern.
Ja, wie ist es denn, wenn der Kunde, wir haben das ja in Teneriffa gesehen, einen Teil seines Urlaubs oder noch einen viel längeren Teil, als sein Urlaub überhaupt lang war, in Quarantäne verbringt im Hotel?
Auch das wird juristische Auseinandersetzungen bringen, wenn es denn dazu gekommen ist, dass der Kunde das Hotel länger bezahlen musste. Solche Fälle sind bislang noch gar nicht bekannt geworden, dass tatsächlich nochmal nachgefordert wurde. Aber selbst wenn es so wäre, schützt den Pauschaltouristen auch das Reiserecht, also für 3 Tage mindestens muss der Reiseveranstalter mal weiter bezahlen. Und wenn die Rückreise sich verzögert, also ein neuer Flug muss gebucht werden und der Rückflug ist mit im Reisevertrag enthalten, dann ist der Pauschalreiseveranstalter in der Pflicht, diesen Rückflug für den Kunden bereitzustellen. Und Mehrkosten, die dabei anfallen, die fallen nicht zulasten des Kunden, sondern die muss der Reiseveranstalter übernehmen.
Sie haben es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Es ist ja die größte Rückholaktion, die die Republik erlebt hat. Auch der Transport zu meinem Flieger, so er denn geht, den zahlt dann auch der Reiseanbieter?
Da kommt es drauf an. Also wenn es eine Pauschalreise ist und der Reiseveranstalter kann mir keinen anderen Rückflug zur Verfügung stellen, außer eben diesen Flug im Rahmen des Rückholprogramms, dann ist der Reiseveranstalter in der Pflicht. Und wenn die Bundesregierung hier an den Passagier rantritt und anteilige Kosten erstatten haben will, würde ich dem Urlauber raten, dieses an seinen Reiseveranstalter weiterzuleiten. Der Individualtourist, also der nur einen Flug gebucht hat, da ist es anders. Hier bleibt er auf diesen Mehrkosten sitzen, wenn die Bundesregierung, und sowas liest man, dass normale Ticketpreise erhoben werden, auf diese Ticketpreis dann sitzen bleibt im Rahmen der Rückholaktion.
Also der Pauschaltourist ist da mal wieder rechtlich besser geschützt, ne?
Muss man ganz klar sagen, es ist ja auch ein Verbraucherschutzgesetz und der Pauschaltourist ist wirklich ja, sehr gut abgesichert, was jetzt diesen konkreten, ja, Großschadensfall, will ich es mal nennen, betrifft.
Wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Abel aus Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern. Guten Morgen, Herr Abel.
Schönen guten Morgen. Ich bin zwar in der Nähe von Ludwigslust, wohne aber in Redefin direkt an dem weltberühmten mecklenburgischen Landgestüt. Ich bin also ein Minimalgeschädigter. Dass ich überhaupt anrufe, ist eigentlich fast schon unpässlich. Meine Frau und ich haben am 6. März eine Reise nach Marokko angetreten und das Einzige, was uns passiert ist, diese Reise ist 3 Tage vorfristig beendet worden durch die Rückrufaktion des Veranstalters Reisedienst Deutschland. Es war soweit alles in Ordnung. Nun meine Frage, diese 3 Tage weniger Urlaub, kann ich da irgendwelche Entschädigungen geltend machen oder Rückerstattung? Nicht Entschädigung, das hört sich ja an, als wenn ich geschädigt worden wäre.
Herr Rodriger?
Also ganz streng genommen ja, denn 3 Tage wurden ja nicht erbracht. Aber hier sollte man vielleicht auch mal an die Reiseunternehmen denken, die wirklich ja große, große Sorgen haben, in die Zukunft zu schauen. Und wenn jetzt alle Reisenden, die nur kleine Mängel erlebt haben, jetzt auch noch mit einem Reklamationsvortrag kommen, dann verzweifeln die noch mehr. Vielleicht sollte man auch einfach mal einen Verzicht erklären.
Ein Aspekt, der noch ganz wichtig ist, wenn Leute in Quarantäne festgesetzt haben, kann es dann passieren, dass ihnen der Arbeitsvertrag gekündigt wird, weil sie ja nicht pünktlich aus dem Urlaub wieder zurückgekommen sind, Herr Grimm?
Wenn ich nicht pünktlich aus Teneriffa komme oder sonst wo auf der Welt, dann verletze ich natürlich meine Arbeitspflicht, wenn ich nicht am Montag wieder dann da bin. Aber Kündigungen setzen immer schuldhafte Pflichtverletzungen voraus. Ich muss verschulden. Das ist nicht verschuldbar gewesen. Das war nicht vorhersehbar. Man ist in Urlaub geflogen und auf einmal ist man im Hotel auf Teneriffa geblieben. Natürlich dann, wenn ich wieder in Deutschland bin und bin gesund, nicht infiziert, keine Verdachtsgruppe, dann muss ich wieder zur Arbeit gehen. So schnell, wie es eben geht. Nicht nach einem Tag auspacken, in Anführungszeichen. Aber kündigen im Moment nein.
Das ist ja schon mal beruhigend. Die Storno-Ansprüche, die wir gerade kurz, oder das kostenlose Stornieren, was wir gerade angesprochen haben, muss man sich da eigentlich beeilen, bevor die Reiseanbieter insolvent gehen?
Also bestimmte Fristen gibt es da jetzt nicht zu beachten, aber man sollte es schon zügig machen. Sollten Sie in die Insolvenz gehen, greift ja auch wieder die Absicherung der Reisepreise. Da haben wir allerdings diese im Rahmen der Thomas-Cook-Pleite diskutierte 110-Millionen-Euro-Grenze, die gilt jetzt auch noch. Und es kann natürlich sein, dass dieser Säckel nachher wieder nicht ausreicht, wie bei Thomas Cook. Das müssen wir aber alles mal sehen. Wie gesagt, mit dieser weltweiten Situation hat die Reisebranche auch nicht gerechnet und konnte damit auch nicht rechnen. Und das ist auch ein einmaliger Vorgang.
Was erleben Sie, Herr Hufländer? Die ganzen Internetseiten oder die Hotlines, sind die überhaupt noch erreichbar? Also haben die Verbraucher eine Chance, ihre Ansprüche überhaupt mal zu Gehör zu bringen?
Das ist im Moment tatsächlich ein Problem, das ich gerade bei den Portalen, über die ich gebucht habe, erlebe, dass da der Portalanbieter nicht mehr erreichbar ist über die Hotlines. Da muss man dann halt Umwege in Kauf nehmen, beispielsweise im Impressum des Anbieters nachschauen, ob da eine gesonderte Rufnummer genannt ist oder tatsächlich den altmodischen Kontakt per Brief oder Fax suchen.
Wir haben einen Hörer zugeschaltet aus Frechen, Herr Schmitte. Sie haben eine Frage nicht zum Fliegen, sondern bezüglich der Fahrscheine.
Ja, ich habe eine Frage, und zwar habe ich Anfang des Jahres Gutscheine erworben für 4 Fahrten mit der Deutschen Bahn. Die sind gültig bis 2.4. Also man wollte das Ostergeschäft ausschließen. Jetzt meine Frage, behalten diese Gutscheine ihre Gültigkeit? Ich glaube, die Bahn hat ja die Fahrscheine Gültigkeit verlängert. Oder muss ich jetzt erst die Gutscheine in Fahrscheine einlösen, um eine Verlängerung der Fahrscheine dann zu erhalten?
Herr Rodegra, Herr Hufländer, haben Sie darauf eine Antwort?
Eine gute Frage, und da würde ich sagen, die behalten zwar nicht automatisch ihre Gültigkeit, aber da sollte man sich mit der Bahn in Verbindung setzen. Da wird es eine Regelung sicherlich zu geben. Erst recht, wenn dieser Gutschein erworben wurde käuflich und Fahrten werden womöglich gar nicht erbracht, also sollten Züge stillstehen, dann hat man hier mit Sicherheit einen Erstattungsanspruch. Aber die Bahn wird da, das sieht man ja jetzt schon, wenn man auf bahn.de geht, sich mit befassen mit dieser Problematik und mit Sicherheit für die Kunden eine kulante Regelung treffen.
Also der Blick auf die Bahnseite lohnt sich tatsächlich. Das Unternehmen zeigt sich im Moment sehr kulant. Ich denke auch tatsächlich, dass sie da keine Probleme haben werden.
Ah ja.
Ohne dass das jetzt eine rechtsverbindliche Auskunft war. Aber mich hat es zumindest erstaunt, als ich auf die Seite sah, wie kulant die Bahn sich da doch von Anfang an gezeigt hat. Also toi toi toi, hoffentlich reisen sie bald wieder.
Gut, danke Ihnen.
Sehr gerne. Wir haben sehr viele Nachrichten auch über den Instagram-Account bekommen. Unter anderem schreibt eine junge Frau, dass sie dringend Hilfe braucht. Sie sitzt mit 13 weiteren Personen auf einem Segelboot vor der Küste Panamas fest. Die Polizei, verstärkt durch das Militär, würden sie nicht an Land lassen. Es wird mit Gefängnis gedroht bei dem Versuch des Landgangs. Ihre Pässe wurden inzwischen von einem Arzt vor Ort abgenommen. Die deutsche Botschaft ist telefonisch nicht mehr erreichbar. Über die Krisenversorgungsliste bekommen sie auch keine Rückmeldung. Sie fragen einfach völlig verzweifelt, was können sie tun? Können wir an dieser Stelle irgendwas raten?
Da kann ich nur den Rat erteilen, das Auswärtige Amt direkt zu kontaktieren, nicht die Botschaft da vor Ort. Kann sein, dass da wirklich niemand zu erreichen ist, warum auch immer. Aber für solche speziellen Fälle, für solche Notsituationen, dafür ist das Auswärtige Amt da und da erreicht man auch jemanden. Da sollte man also jetzt sofort Kontakt herstellen.
Ähnlich verzweifelt klingt die Mail eines anderen Hörers. Meine Mutter und mein Bruder, ich zitiere das mal, hängen in Peru, Lima fest. Zwei unserer Flüge wurden nach Deutschland storniert, sowohl für den 16.3. als auch für den 21.3. Wir versuchen uns mit der Botschaft hier in Verbindung zu setzen und nichts passiert. Wir versuchen es auch uns bei Elephant, keine Ahnung, was das jetzt für eine E-Mail-Adresse ist, anzumelden, funktioniert auch nicht. Also wahrscheinlich diese überforderten Websites. Würden Sie da auch raten, ans Auswärtige Amt zu gehen?
Auf jeden Fall. Das ist der Ansprechpartner, wenn sich deutsche Staatsbürger im Ausland in Schwierigkeiten befinden. Von da aus kann man weitere Kontakte herstellen. Und das kann jetzt auch wirklich nur mein einziger Rat sein.
Das Auswärtige Amt. Wir haben einen Hörer aus Lübeck, Herr Bülow. Ihnen geht es um Unterkünfte, wenn ich das richtig sehe.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Guten Morgen.
Bei uns im Norden ist es ja so und anderswo sicherlich auch, dass privat gebuchte Unterkünfte etwa 4 Wochen vor Reiseantritt dann komplett gezahlt werden müssen. Und die allgemeinen Geschäftsbedingungen sehen auch vor, dass dieser Betrag dann verloren ist, wenn man die Reise aus eigenem Antrieb heraus dann storniert. Nun ist es ja in diesem Fall so, dass ich in jedem Fall anreisewillig wäre, aber aufgrund der Regelung durch den Gesetzgeber natürlich die Anreisefähigkeit überhaupt nicht mehr gegeben ist. Und jetzt die Frage, sind die Beträge, die für die Unterkunft gezahlt wurden, verloren oder hat man noch eine Chance, sich irgendwie zu einigen?
Auch wieder eine Frage, über die sich Juristen streiten werden, aber da bin ich zumindest auf Seite der Verbraucher, wenn man hier eine Ferienwohnung gebucht hat, in einem Gebiet in Deutschland, Schleswig-Holstein zum Beispiel oder auf den Inseln, die gar nicht mehr erreichbar sind. Ich bin aber reisewillig, so wie das der Zuhörer auch gerade gesagt hat. Ich kann aber gar nicht hin, weil es mir staatlicherweise verboten wurde und das betrifft alle, die dahin wollen, also nicht nur ein Grund in meiner Person. Dann sehe ich hier einen Wegfall der Geschäfts Grundlage, so dass der Mieter dieser Ferienwohnung seine Vorauszahlung zurückbezahlt bekommen muss.
Gilt das eigentlich auch, wenn ich mir in Dänemark ein Wohnmobil gemietet habe für gar nicht so kleines Geld, aber natürlich gar nicht nach Dänemark komme, bekomme ich dann von dem dänischen Anbieter das Geld für das Wohnmobil zurück?
Das kommt darauf an, das sagen Juristen ja auch sehr gerne. Da muss man erstmal gucken, welches Recht gilt denn überhaupt. Wenn der Vertrag direkt in Dänemark geschlossen wird, zählt dänisches Recht. Aber wenn jetzt deutsches Recht gelten würde über dieses Wohnmobil und ich kann diese vertragliche Leistung gar nicht in Anspruch nehmen, weil es mir gar nicht möglich ist, in dieses Land zu fahren, ohne dass der Grund in meiner Person liegt, sondern es gibt schlichtweg eine Einreisesperre, auch dann sehe ich hier für den Verbraucher einen Rückzahlungsanspruch. Mhm.
Lassen Sie uns das einmal umgekehrt deklinieren. Wenn die Airline die Flüge gestrichen hat, einfach wegen der weltweiten Reisewarnung, habe ich als Kunde einen Anspruch auf Entschädigung, wenn ich diesen Flug nicht wahrnehmen kann, weil ich reisewillig bin, ob es nun vernünftig ist oder nicht?
Auch da kommt es wieder darauf an. Natürlich habe ich erstmal einen Erstattungsanspruch hinsichtlich des Ticketpreises. Wenn der Flieger nicht geht, kriege ich meinen Ticketpreis in voller Höhe zurück. Jetzt muss man sehen, warum wurde der Flug gestrichen? Wird zum Beispiel vom jeweiligen Land gar kein Landeerlaubnis mehr erteilt? Ich könnte also gar nicht losfliegen als Fluggesellschaft. Dann liegt ein außergewöhnlicher Umstand vor. Da kann ich dann also nichts machen als Verbraucher. Aber wenn eine Airline nur aus wirtschaftlichen Gründen einen Flug absagt und sich eben nicht auf außergewöhnliche Umstände berufen kann, dann kann es durchaus sein, dass EU-Fluggastrechte gelten und die sehen eben bei einer Annullierung einen möglichen Ausgleichsanspruch des Flugpassagiers vor, also eine Entschädigung.
Nun können wir nicht reisen im Moment, wir können aber auch nicht ins Fitnessstudio gehen. Herr Klusemann aus Peine, was ist denn Ihre Frage?
Nur, es war eben neun. Mit den Wildschweinen? Der anderen Seite sind sie.
Herr Klusemann, Sie sind live deutschlandweit zu hören. Wildschweine sind, glaube ich, nicht Ihre Frage, ne? Es ging um was anderes. Möchten Sie Ihre Frage noch stellen?
Ja.
Ja, dann mal los.
Ja, guten Morgen. Mich interessiert, mein Fitnessstudio hat jetzt wieder für 4 Wochen abgebucht. Frage, muss ich das jetzt Woche für Woche, Monat für Monat bezahlen? Kann ich es kürzen? Kann ich die Zahlung einstellen? Es ist ja weder von mir noch vom Fitnessstudio verschuldet.
Herr Hufländer, was sagen Sie?
Ja, wir haben eine behördliche Untersagungsverfügung und es ist zwar nicht zu vertreten vom Anbieter, aber grundsätzlich ist er in der Leistungspflicht. Das ist sozusagen auch wieder hier sein gewerbliches Risiko, dass sowas passiert. Ich könnte also eigentlich mindern und dann Beiträge zurückerstattet verlangen. Die Frage ist, ob wir unserer Wirtschaft damit helfen, wenn wir immer das dann auch geltend machen oder ob wir vielleicht aus solidarischen Gründen sagen, ich kann das selber noch einen Monat aushalten. Ich weiß aber nicht, ob mein Anbieter das kann, wenn alle Mitglieder des Fitnessstudios die Beiträge zurückfordern.
Also so ähnlich war meine Sichtweise auch. Auf der anderen Seite Sauna, Warmwasserverbrauch und alles das nimmt ab. Das heißt also, meine Idee wäre, dass man sich irgendwo in der Mitte oder irgendwo treffen müsste, weil ja auch definitiv Geld gespart wird. Wenn er seine Mitarbeiter freistellt und die kriegen Kurzarbeitergeld, dann hat er ja niedrigere Ausgaben.
Wenn er Ersparnisse hat und man da eine Kulanzregelung mit ihm treffen kann, dann sollte man vielleicht einfach auf ihn zugehen und das ansprechen und seine Sicht der Dinge auch klar machen, dass man hier einfach eine Kulanzregelung erwartet, vielleicht eine Minderung der Beiträge, nicht eine komplette Rückerstattung oder irgendetwas noch als Entgegenkommen.
Am Ende muss sich wahrscheinlich jeder Verbraucher auch fragen, ob er das Theater an der Ecke noch besuchen will, weil es eben nicht nur gut ist, sondern weil es auch nah ist und ob er das Fitnessstudio auch in einem halben Jahr hoffentlich wieder besuchen kann und das dann noch da ist. Das ist so eine Abwägungssache, Herr Klusemann. Sie hatten es auch schon gesagt, dass Sie überlegen.
Ja, danke schön.
Sehr gerne. Mein Kollege Georg Ehring ist ins Studio gekommen. Er hat während der Sendung die Hörerfragen und Hörerinnenanfragen bearbeitet. Herr Ehring, was war denn so das häufigste Thema?
Das häufigste Thema ist Reiserecht. Zum Beispiel Frau Kruse aus Kaiserslautern hat eine Pauschalreise gebucht im Reisebüro. Am 18. Mai soll es nach Spanien gehen. Sie bangt natürlich darum, ob das mit der Reise klappt. Soll sie aktiv werden oder soll sie warten, bis das Reisebüro ihr sagt, was passiert?
Die ganz große Überschrift leider abwarten. 18. Mai ist einfach noch ein Tickchen zu weit weg. Da können wir noch nicht sagen, was da ist. Sollte es bis dahin weiterhin so sein, dass die Bundesregierung von Auslandsreisen warnt, dann kann die Zuhörerin kostenfrei vom Pauschalreisevertrag zurücktreten, kriegt ihren gesamten Geld wieder. Nur das ist jetzt einfach zu früh heute, da einen rechtsverbindlichen Rat zu erteilen.
Mal eine kurze Nachfrage. Sie hatten es ja auch schon gesagt, Herr Hufländer, dass im Moment eigentlich die Reiseanbieter oft gar nicht zu erreichen sind. Muss ich da trotzdem eine Mail oder sowas absetzen, dass ich storniere oder dass ich von diesem Stornierrecht Gebrauch mache und dass sie mir bitte das Geld zurücküberweisen sollen? Oder passiert das automatisch nach einer gewissen Zeit?
Das ist ein Rücktrittsrecht. Das heißt, ich muss es auch aktiv ausüben. Insofern muss ich dann auf den Reiseveranstalter zutreten und davon auch Gebrauch machen, es sei denn, er sagt die Reise von sich aus ab.
Aber wenn ich ihn partout nicht erreichen kann, also es gibt ja viele von diesen mobilen, die man über ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber die man einfach im Netz bucht und da kann man sich wunderbar irgendwie durchklicken und landet aber dann doch immer wieder in so einer Schleife. Telefonisch ist auch keiner erreichbar. Faxnummern stehen auch nirgendwo. Was mache ich denn dann?
Also in den Fällen reicht es ja auch aus, eine E-Mail zu senden. Also eine, wenn ich es online gebucht habe und online der Kontakt durchgeführt wird und ich auch mit E-Mail mit dem jeweiligen Anbieter korrespondiere, dann reicht es für mich aus, ihm eine E-Mail zu schicken.
Gut.
Eine konkrete Frage zum Thema Rentenversicherung. Eine Hörerin hat eine fondsgebundene Rentenversicherung, vertragliches Ende 30. März 2020. Sie hat unterschrieben, dass sie eine Einmalauszahlung wünscht und kriegt das Geld zum Stichtagskurswert. Der ist zum 30.03. absehbar sehr schlecht und sie fragt, ob sie beantragen kann, den Auszahlungstermin zu verschieben. Eine Frage an Herrn Hufländer vermutlich.
Herr Hufländer, können Sie dazu was sagen?
Ja, also das ist nicht jetzt mein Spezialgebiet, die Altersvorsorge. Ich würde hier sagen, auch da wäre ich auf eine Kulanzregelung angewiesen, weil ich tatsächlich einen Vertrag abgeschlossen habe, der eine bestimmte Leistungspflicht zu einem ganz bestimmten Termin vorsieht. Und darauf habe ich mich natürlich zu einem bestimmten Zeitpunkt eingelassen. Hier könnte die Frage sein, ob man hier eine Anpassung des Vertrages verlangen kann. Da muss ich aber dann tatsächlich darauf verweisen, da würde ich auf den Anbieter zutreten. Beziehungsweise wir haben in den Verbraucherzentralen auch vor Ort jeweils Spezialisten, die sich mit der Altersvorsorge dann beschäftigen und auskennen. Und da würde ich dann tatsächlich mal an die verweisen.
Vielen Dank für diese Information, Herr Hufländer. Wir nähern uns dem Ende vor den Nachrichten, machen danach aber weiter. Heute zu den Fragen, welche Rechte Verbraucher in Zeiten dieser Corona-Pandemie haben. Willkommen zum dritten Teil des Marktplatzes. An dieser Stelle begrüßt Sie ganz herzlich Britta Fecke. Wir haben einen Hörer zugeschaltet, Herr Pessel aus Magdeburg. Sie haben eine Frage zum Reiserecht.
Ja, guten Tag, Pessel aus Magdeburg. Ich habe Mitte Februar im Reisebüro eine Pauschalreise gebucht nach Mallorca. Reisezeit soll sein vom 22. April bis 7. Mai. Die Anzahlung wurde pünktlich geleistet. Die Hauptzahlung ist fällig nächste Woche am 26. März. Muss ich diese Hauptzahlung leisten, obwohl zurzeit für meiner Meinung nach unbestimmte Zeit erstmal die Reisewarnung der Bundesregierung ausgesprochen wurde? Das ist meine Frage. Oder muss ich einfach abwarten?
Herr Rodega?
Ja, diese Fragen kommen jetzt andauernd. Wann ist die Hauptfälligkeit gegeben vom Reisepreis? 22.04. Das ist nicht mehr so weit weg. Da würde ich dem Reiseveranstalter schreiben, also in Kontakt treten. Ich möchte gerne die Anzahlung noch zurück, die Restzahlung noch zurückhalten, weil offenbar wird, dass hier zurückgetreten wird wegen unvermeidbarer außergewöhnlicher Umstände und dann abwarten, was der Reiseveranstalter sagt. Wenn er massiv mahnt anschließend, dann hat man aber erstmal Zeit gewonnen. Das Ganze ist ja erst nächste Woche. Und wenn dann eine Mahnung kommt, dann weiß man zu dem Zeitpunkt schon, kann man überhaupt reisen oder nicht. Ich gehe von den Daten davon aus, dass es nicht möglich ist. Und dann ist ein kostenfreier Rücktritt ohnehin möglich.
Ohne die weitere Zahlung geleistet zu haben, kann man kostenfrei rücktreten.
Ja, auf jeden Fall. Zurücktreten können Sie immer. Das hat mit der Restzahlung nichts zu tun. Und dann muss der Reiseveranstalter, wenn dieser außergewöhnliche Umstand vorliegt, die Anzahlung, die Sie ja schon geleistet haben, zurückbezahlen.
Vielen Dank für die klare Antwort. Danke sehr.
Bitte.
Tschüss.
Während wir hier noch saßen, erging die Nachricht gerade bei uns im Deutschlandfunk, dass die Regierung ein milliardenschweres Hilfspaket für Solo-Selbstständige auf den Weg bringen will. Ich zitiere mal kurz aus der Meldung. Am Vormittag tagte der Corona-Ausschuss des Bundeskabinetts. Das Hilfspaket soll zügig auf den Weg gebracht werden. Geplant sind direkte Zuschüsse und Darlehen. Der Spiegel berichtet von einer Summe von insgesamt 40 Milliarden Euro. Herr Grimm, bedeutet das jetzt, dass im Grunde genommen das Ausfallhonorar für den Musiker oder die Yogalehrerin vom Staat gezahlt wird?
Es kommt auf die Ausgestaltung im Einzelnen an, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass auch da Mittel hingehen, denn das sind ja auch Arbeitsplätze. Das kann ja dann beim Solo-Selbstständigen ist es immerhin eine Überbrückungshilfe, die dann auch ja, wenn man es klar formuliert, Sozialhilfe erspart. Entscheidend, glaube ich, wird der Fokus sein für kleine Unternehmen. Denken Sie an den Blumenladen oder den anderen Laden, der schließen muss, der seine Mitarbeiter nicht so schnell freisetzen kann, der Kosten hat und nichts mehr verkaufen kann. Ich denke aber auch, dass diese Gruppe auch berücksichtigt werden wird, denn dass die 40 Milliarden sollen ja die Wirtschaft und die Menschen am Laufen halten. Ich habe auch gehört, es soll keine Gießkanneneffekte geben, hat Herr Altmaier gesagt. Logisch, das ist nicht das Helikoptergeld, was Herr Trump in Amerika macht, sondern wir Deutschen machen da wieder schöne Regeln. Das ist natürlich ein Problem, wird schnell genug ausgezahlt. Denn im Moment muss das Geld ja schnell an die Leute und nicht nach tollen deutschen Regeln in 2 Monaten. Dann sind die Leute vorher zahlungsunfähig. Mhm. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass die da hineinkommen alle, ja.
Georg Ehring ist wieder im Studio mit den Hörerfragen, den gesammelten.
Ja, ganz viele Fragen gibt es zum Thema Reiserecht. Zum Beispiel die Frage: In Mecklenburg-Vorpommern müssen Touristen ihre Unterkunft verlassen. Muss der Ferienhausvermieter die restlichen Tage erstatten oder darf er das mit Hinweis auf höhere Gewalt verweigern?
Da würde ich sagen, er muss es erstatten. Das ist wie der vorherige Fall. Ich kann die Unterkunft gar nicht anfahren, weil es mir verboten wird, einzureisen in das Bundesland. Und wenn ich hier in Anführungsstrichen rausgeworfen werde und ich das Mietobjekt nicht weiter nutzen darf, dann sehe ich auch einen Erstattungsanspruch für gegeben.
Kari Schoppmann aus Berlin blickt weit in die Zukunft, hat einen Vertrag abgeschlossen über Schulaustausch für seine Tochter, die Ende August für 9 Monate nach Irland gehen soll. Das Ganze ist sehr teuer und er fragt: Jetzt schon stornieren und Gebühren zahlen oder abwarten?
Ja, jetzt schon stornieren, da können in der Tat Stornokosten hängen bleiben. Auch da die große Überschrift: abwarten, weil wir schlichtweg alle nicht wissen, was kommt. Da würde ich einfach noch mal 1-2 Monate ins Land gehen lassen. Auch wenn der Gebührensprung bei den Storno-Dingen höher wird. Allerdings kommt es zum Fall, dass auch hier eine Reisewarnung weiterhin aufrecht besteht oder das Reiseland gar nicht bereisbar ist, wir gar keine Einreise vornehmen dürfen. Dann kriegt man ja auch den vollen Reisepreis erstattet.
Die Eltern einer Hörerin sind 80 und 85 Jahre alt und haben eine sehr teure Schiffsreise gebucht, die sie jetzt nicht antreten können. Das Unternehmen bietet an, die Reise zu verschieben und das möchten sie nicht. Können sie auch den Preis erstattet bekommen?
Kommt drauf an, wann die Reise beginnen soll. Wenn es jetzt meinetwegen nächste Woche sein soll oder in 3 Wochen, dann ist ein kostenfreier Rücktritt möglich. Auf Umbuchen muss man sich nicht einlassen. Das ist immer eine Verabredung zwischen Kunden und Reiseveranstalter. Wenn der Kunde das nicht will, dann muss er das auch nicht. Da muss man aber wirklich den Einzelfall wieder betrachten. Insbesondere, wann soll die Reise losgehen? Aber zurzeit finden eigentlich keine Kreuzfahrten mehr statt, zumindest mal nicht in den nächsten 3-4 Wochen.
Eine Hörerin betreibt eine kleine Fastenpension und klagt jetzt natürlich über Einnahmeausfall. Die Fastenkuren waren gut gebucht, jetzt ziehen alle Gäste zurück und haben zum Teil eine Anzahlung geleistet und möchten diesen Betrag zurück. Das würde sie wirtschaftlich sehr schwer treffen und sie fragt, muss sie die Rückzahlung leisten?
Das kommt wieder darauf an, warum die Kunden stornieren. Ist es nicht möglich, das Objekt, dieses Hotel da anzufahren, weil irgendwelche Verbote bestehen, dann haben die Ansprüche auf Rückzahlung. Wenn es nur storniert wird, weil die Leute nicht mehr gerne reisen wollen, dann darf sie Stornokosten verlangen. Ich würde hier ins Gespräch gehen mit den entsprechenden Kunden und fragen, ob hier vielleicht eine Umbuchung auf einen späteren Zeitpunkt in Betracht kommt, damit auch mit offenen Karten spielen, so könnte der Betrieb überleben und dann auch in zukünftiger Zeit ja einen schönen Urlaub zu realisieren, denn das wird ja alles wieder Fahrt aufnehmen, wenn wir diese Krise alle gemeinsam durchlebt haben.
Aber Herr Rodegra, da möchte ich noch einmal ganz kurz nachfragen. Es ist ja nun so, dass aufgefordert wurde, nicht mehr zu reisen. Also selbst wenn Sie das Hotel erreichen können, werden ja alle aufgefordert, eigentlich zu Hause zu bleiben. Es wäre also ein bisschen kontraproduktiv, selbst wenn Tröpfcheninfektion über die Suppe nicht stattfindet, weil gefastet wird. Aber dennoch wäre es ja, glaube ich, kontraproduktiv, die Reise anzutreten.
Haben Sie auch völlig recht, aber es ist ja kein Reiseverbot ausgesprochen worden. Und somit sehe ich vom Rechtlichen her hier, wenn man es ganz nüchtern betrachtet und man fährt jetzt nur nicht hin, weil man nicht will, dann sehe ich doch die Möglichkeit, dass hier Stornokosten verlangt werden können. Bei Reisen innerhalb Deutschlands, bei Auslandsreisen natürlich nicht.
Herr Grimm sagte gerade so ganz leise, noch nicht. Es gibt noch kein Reiseverbot. Sehen Sie das kommen?
Ja gut, das ist ja angekündigt. Wir haben in Bayern ja einen Landkreis. Wir sind gestern sozusagen abgemahnt worden von der Bundeskanzlerin, von Herrn Söder auch, wenn wir nicht brav bleiben und uns an die häusliche Disziplin halten, wird es kommen. Das ist angekündigt. Da geht man verhältnismäßig vor. Wie man es dann umsetzt, ist ein anderes Thema. Ne? Aber was will man sonst tun? Die Gemeinde in Bayern hat es schon gemacht.
Dann muss man der Hörerin wahrscheinlich wirklich raten, dass sie mit ihren Kunden in Kontakt tritt und die das Fasten einfach auf die wärmere Zeit verlegen. In der Hoffnung, dass dann das Virus überstanden ist.
Herr Seigrid würde gerne eine Reise kostenfrei stornieren und die Restzahlung, die zum 23.03. fällig ist, nicht mehr leisten. Aber den Veranstalter beeindruckt die von Außenminister Maas ausgesprochene weltweite Reisewarnung nicht und auch nicht die gegenwärtige Situation, wo viele Urlauber in einer Sonderaktion zurückgeholt werden. Wie ist die rechtliche Situation bzw. Ihre Empfehlung, Herr Rodigra?
Da kann ich mich nur wiederholen. Es kommt darauf an, wann die Reise starten soll. Aber diese Stellungnahmen von Reiseveranstaltern hört man in der Tat häufig. Wenn es jetzt um Reisen geht, die in 3-4 Wochen losgehen, entbehrt es jeglicher Grundlage, was die Reiseveranstalter da sagen. Natürlich kann hier der Kunde kostenfrei zurücktreten. Aber wenn es jetzt eine Reise ist, die im August oder September starten soll, dann heißt es wirklich abwarten. Dann macht man wirklich einen Risikoschritt, wenn man jetzt schon storniert aus Sorge, den ich verstehen kann. Aber rein rechtlich gesehen wissen wir einfach noch nicht mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass auch zum Reisestart Zeitpunkt eine erhebliche Beeinträchtigung, eine Gefährdung vorhanden ist. Und darum muss man dann leider noch abwarten.
Herr Lorenz ist uns zugeschaltet aus Thalheim. Sie möchten eine Reise für April kostenfrei stornieren. Eigentlich haben wir darüber schon gesprochen. Haben Sie da noch eine Detailfrage?
Ja, wie gesagt, mein Reiseveranstalter teilt dem Reisebüro mit, dass eine kostenfreie Stornierung nicht möglich ist. Die Reise sollte am 13. April beginnen und ist auch bezahlt nach Tschechien. Nun wissen wir, wie die Situation in Tschechien ist. Und ich verstehe das nicht, weil ich auf der Meinung bin, dass eine kostenlose Stornierung in dem Fall, wie gesagt, gegeben ist, weil ich ja die Reise nicht antreten kann. Ich bin reisewillig, würde sofort reisen können, aber es geht ja aus seitens der Tschechen nicht und auch aus deutscher Seite nicht.
Richtig, wenn eine Reisewarnung gegeben ist oder ein Einreiseverbot, dann braucht man auch nicht reisen, weil man kann es ja gar nicht. Und dann ist auch der Grund für einen kostenfreien Rücktritt möglich. Da kann der Reiseveranstalter nichts gegen einwenden.
Herr Hufländer, haben Sie zufällig solche Vordrucke bei sich in der Verbraucherzentrale?
Ja, wir geben tatsächlich den Verbrauchern häufig Musterschreiben an die Hand, damit die dann auch das Rücktrittsrecht einmal ausüben können und auch das angezahlte Geld zurückfordern können. Und sollte der Reiseveranstalter sich dann weiterhin weigern, dann ist er zumindest, jedenfalls nach unserer Auffassung, in Verzug. Und der Verbraucher könnte sich dann an einen Rechtsanwalt wenden und das mit rechtsanwaltlicher Hilfe auch noch zurückfordern. Und dann hätte der Reiseveranstalter auch noch die Rechtsverfolgungskosten zu zahlen.
Georg Ehring, weitere Fragen?
Es dreht sich nicht alles ums Reiserecht. Ein Hörer hat eine Frage an Herrn Grimm. Auf seiner Arbeitsstelle sitzen die Kollegen sehr eng aufeinander. Eine Distanz von 1,5 Metern kann nicht eingehalten werden und er macht sich Sorgen wegen einer möglichen Ansteckung. Homeoffice wird bisher nicht angeboten, da es Gleichberechtigung geben soll und einige Kollegen ihre Arbeit nicht von zu Hause aus machen könnten. Gibt es ein Recht auf Homeoffice oder wie lässt sich das durchsetzen?
Greift die Diskussion vom Anfang auf. Recht auf Homeoffice im deutschen Recht grundsätzlich nein. Umgekehrt kann auch der Arbeitgeber Homeoffice nicht einseitig anordnen. Wir haben aber besondere Situationen und der Gleichbehandlungsgrundsatz ist auch immer ein Thema. Aber wenn ich natürlich jetzt schon 20-30% der Mitarbeiter ins Homeoffice bringen kann, dann habe ich die Distanz. Denn der Arbeitgeber hat ja Fürsorge- und Schutzpflichten. Die hat er immer schon nach Arbeitsschutzrecht und im Moment muss er eben Distanz 1,50 Meter, 2 Meter einhalten können. So wie wir das hier ja auch tun. Das heißt, im Moment meine ich, dass der Arbeitgeber aus der Fürsorgepflicht und auch im Rahmen des Weisungsrechts auch Mitarbeiter ins Homeoffice schicken muss. Sonst ist das nicht angemessen. Wenn das technisch möglich ist, wenn das datenschutzrechtlich möglich ist, das kriegt man aber hin. Und wenn man 20-30% der Mitarbeiter nach Hause versetzt, dann haben die anderen, denken Sie an große Räume in Versicherungen, Großraumbüros, haben die anderen auch mehr Distanzplatz. Das muss an sich der Arbeitgeber jetzt erwägen im Rahmen seines vernünftigen, billigen Ermessens.
Und das durchzusetzen, ruft man dann am besten den Betriebsrat oder wie macht man das?
Ja, wen sonst? Der Betriebsrat ist der geborene Schützer der Arbeitnehmer, wo es Betriebsräte gibt. Ist ja nicht überall so, aber wo es die gibt, die sind dafür zuständig, die sind für den Arbeitsschutz zuständig, steht im Gesetz, die haben ziemliche Möglichkeiten, das durchzusetzen, natürlich erstmal konsensual, und da muss man sehen, wie schnell kommt man jetzt zusammen, habe ich einen Arbeitgeber, der eh nie mit dem Betriebsrat reden will, gibt's in seltenen Fällen. Dann kann der Betriebsrat auch eine sogenannte Einigungsstelle anrufen, ist so eine Schlichtung mit einem Richter im Nebenamt, um eine Betriebsvereinbarung Corona-Arbeitsschutz abzuschließen. Das ist möglich, ja. Wenn der Betriebsrat pfiffig ist, dann geht das.
Ein Hörer fährt jeden Tag mit 3 oder 4 Kollegen im Firmenauto zur Baustelle und isst auch zu Mittag im Auto, vom Abstand keine Spur. Kann man zum Beispiel anordnen, dass man mehrere Autos nimmt, um den Abstand einzuhalten?
Dann ist es aber kein Firmenwagen mehr, weil die Firmenwagen können Sie ja nicht klonen. Der ist ja nur einmal da. Da müsste man mit Privatwagen fahren. Folgefrage, habe ich jetzt Anspruch auf Spesen für den Wagen? Ich meine, man muss jetzt zumindest schauen, ob es Schutzmasken gibt für die Fahrt. Es muss sich aber auch nicht jeder auf eine Schutzmaske zurückziehen. Ich kann ja mich einfach nicht anhusten, mir einem einfach keine Handschläge geben, sondern ein bisschen Distanz halten, auch so. Aber wenn es wirklich ganz eng ist, busmäßig, flugzeugmäßig, da meine ich schon, muss der Arbeitgeber jetzt aus der Fürsorgepflicht, aus der Gesundheitsschutzpflicht heraus etwas unternehmen.
Eine Hörerin ist freiberufliche Tagesmutter und betreut Kinder im Alter von 2 bis 3 Jahren, würde das auch weiterhin gerne tun, wenn es nicht das Betreuungsverbot gäbe. Die Eltern haben einen laufenden Vertrag und müssen eine alternative Betreuung organisieren. Wie sieht es mit der Bezahlung aus? Ihre Rechnungen laufen weiter und das Geld wird langsam knapp.
Wenn sie die Betreuung nicht erbringen kann und wenn sie nicht AGB hat, also besondere Vertragsbedingungen, die auch die Weiterzahlungsverpflichtung der Eltern in solchen Fällen beinhalten, dann erbringt sie ihre Leistung nicht. Da gilt der allgemeine Grundsatz, dann kann ich auch nicht das Entgelt verlangen.
Wir haben einen Hörer, einen jungen Hörer in der Leitung, Herr Seidenberg aus Bielefeld. Sie sind Student im Grundschulpraktikum. Was ist denn Ihr Problem?
Ja, genau. Bei uns sind natürlich die Schulen gerade geschlossen und auch die Universitätsveranstaltungen zu dem Praktikum finden nicht statt. Momentan ist die Situation so, dass das als entschuldigte Fehlzeiten einfach gelten, weil allein diese Fehlzeiten jetzt nicht dazu führen würden, dass man praktisch das Praktikum wiederholen müsste. Das wäre sozusagen noch im Rahmen. Insofern ist die Position der Universität momentan ganz offiziell, man ist praktisch krankgeschrieben und kann nicht hingehen. Meine Frage ist im Prinzip, was würde passieren, wenn oder welche Rechte hätte ich, falls diese Schulschließung dann verlängert werden, weil ich dann tatsächlich das Praktikum wiederholen müsste und das müsste jetzt ausgeschlossen, die Universität würde mir pragmatisch entgegenkommen, würde das bedeuten, dass ich tatsächlich 3 Semester länger studieren müsste, weil ich noch Vorkurse und Ähnliches nochmal wiederholen müsste. Welche Rechte hätte ich denn gegenüber der Universität?
Herr Grimm?
Ja, ich bin ja kein Hochschulrechtler, aber allgemeine Grundsätze. Im Moment steht doch alles still. Welche Universität wird denn Ihnen 3 Semester aufdrücken, wenn man jetzt einfach mal einen Pausenknopf drückt von 2-3 Monaten? Wir haben alle unsere 16 Praktikanten am Wochenende nach Hause geschickt. Im Rahmen des Jurastudiums gibt es ein 6 Wochen Praktikum in der Kanzlei oder in der Verwaltung im Unternehmen. Da wird doch nicht das Justizprüfungsamt diese Leute jetzt die Praktika nehmen. Ihre Hochschule hat natürlich im Moment noch ganz andere Themen, als das im Einzelnen Ihnen schon zu sagen. Die wird eine Regelung treffen, pragmatisch. Ich kann mir das nicht vorstellen. Es sind ja nicht vorhersehbare Umstände, die wir im Moment haben. Die stehen also auch nicht in Prüfungsordnungen. Die werden ergänzt, ganz schnell.
Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt gerade vertröstet, Herr Seidenberg, aber konkreter können wir nicht werden.
Ja, gut. Ja, danke.
Genießen Sie zumindest die sonnigen Stunden im angemessenen Abstand zu Ihren Kommilitonen. Georg Ehring hat noch weitere Fragen.
Ja, eine Hörerin schreibt, ihr Freund und sie wollen eigentlich am kommenden Wochenende umziehen. Sie zahlen noch bis Ende März Miete. Nun ist er vom Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt worden. Die gilt noch bis zum 26. März. Und der Vermieter möchte die beiden dazu verpflichten, noch bis Ende April weiter Miete zu zahlen. Darf er das, wenn wir spätestens im Worst Case, also Mitte des Monats, des nächsten Monats ausziehen können, fragt Anna Lohmann aus Essen.
Herr Grimm, Sie gucken gerade so ein bisschen unschlüssig.
Weil wenn ich es richtig verstehe, dauert die Quarantäne bis zum 26. März. Bis dahin darf er nicht raus. Das darf er auch nicht, weil er sonst eine Ordnungswidrigkeit kriegt, ein Bußgeld. Er kann aber doch die Tage bis zum 31. März umziehen. Das sind 5 Tage. Damit ist es auch rechtlich beantwortet. Da muss er dann alles Zumutbare machen, ganz schnell umziehen und sich seine Freunde wieder für die Tage danach holen. Das ist nicht ein Risiko, was der Vermieter zu tragen hat.
Eine Hörerin schreibt, ihre Tochter hat am 26. März auch einen Termin wegen Wohnungsübergabe mit Maklerin und Vermieterin. Die Wohnungsbesichtigung ist anberaumt. Kann die Tochter zur Weiterzahlung der Miete verpflichtet werden, weil die Übergabe jetzt verschoben wird?
Dann ist die Frage, wer ist denn verantwortlich für die Verschiebung der Übergabe? Wenn der bisherige Vermieter die Übergabe nicht durchführt, weil er Angst hat, weil er sich keine Maske besorgt hat, oder weil er die 2 Meter nicht einhalten will, dann ist das dessen Risikosphäre. Dann muss sie nicht die Miete weiterzahlen. Denn sie ist sozusagen diejenige, die bietet die Übergabe an. Und der bisherige Vermieter ist im Annahmeverzug der Übergabe. Schlichtes BGB, 2. Semester.
Wenn sie die Wohnung schon geräumt hat, muss man dazu sagen.
Ja klar, die Sachen müssen raus.
Wenn die Wohnung geräumt ist, dann kann der Vermieter ja auch über die Wohnung wieder frei verfügen. Dann kommt es auf die Übernahme letzten Endes ja nicht an.
Ein Hörer schreibt, er ist in der Ausbildung bei Rewe, hat täglich Kontakt an der Kasse mit sehr vielen Menschen, ist Asthmatiker und muss Medikamente und Pumpspray einnehmen. Welche Möglichkeiten zu Schutz stehen diesem Hörer zu?
Nochmals, der Arbeitgeber ist verpflichtet, für den angemessenen Arbeitsschutz seiner Mitarbeiter zu sorgen. Er hat die Arbeitsschutzmaßnahmen zu ergreifen. In einem so besonderen Fall hat er auch besondere Maßnahmen zu ergreifen. Da sollte er sich an seinen Arbeitgeber wenden, die einfordern. Wenn der Arbeitgeber nicht reagiert, dann ist der Betriebsrat, so es einen gibt, dort an der Kasse im Markt, der Ansprechpartner. Ganz am Ende des Tages müsste man darüber nachdenken, wenn er wirklich Atteste hat, die ihm das Recht geben, er darf da nicht arbeiten, ob er die Leistung verweigert. Aber wenn er das zu Unrecht tut, trägt er das Prognoserisiko und wird abgemahnt und gekündigt. Da braucht er dicke, starke Atteste. Auch hier ist also der konsensuale Weg der beste. Vielleicht geht er dann ins Lager mal oder macht Regaleinräumung. Da hat er ja nicht den Kundenkontakt. Auch hier eine Versetzung sinnvoll. Andere Maßnahme.
Einige Hörer machen sich schon Sorgen wegen einer möglichen Ausgangssperre. Was darf man dann? Ein Hörer fragt, Sie fahren nicht Bahn und Bus und auch nicht mit dem Rad und selten mit dem Auto. Darf man bei einer Ausgangssperre noch allein oder mit Partnerinnen sich im Garten bewegen, spazieren gehen, Radfahren? Was ist erlaubt und wie wird das kontrolliert?
Herr Grimm, Sie schlagen gerade nach, wenn ich das richtig sehe.
Ich schlage mal das Infektionsschutzgesetz auf. Das ist das alte Bundesseuchengesetz, vor ein paar Jahren schöner benannt worden. Die Behörden haben nach dem Infektionsschutzrecht, und der Fall hier zeigt es, weitestgehende Möglichkeiten, alles zu tun, um ja Pest, Cholera, Typhus aus dem Mittelalter zu bekämpfen. Und jetzt haben wir hier eben Corona.
Die neue Pest.
Genau, die neue Pest. Das dient ja der Aufrechterhaltung der, in Anführungszeichen, Gesundheit der Bevölkerung. Das heißt, die können uns verbieten, aus dem Haus zu gehen. Das ist auch mit Grundrechten vereinbar, weil man ja den Gesundheitsschutz abwägen muss gegen das Grundrecht auf Freiheit. Und Gesundheitsschutz geht bei existenziellen Bedrohungen wie hier ja vor. Das heißt, es kann so sein, dass wir nicht mehr aus dem Haus gehen dürfen. Dann bleibt das bekannte Thema, wie führe ich meinen Hund Gassi? Da muss man dann nochmal überlegen. Aber Das sind so Fragen, die wird man sehen. Also es gibt ja dieses erste Ausgehverbot in der bayerischen Gemeinde seit gestern, weil die Leute sich nicht dran gehalten haben und zu viele Partys gemacht haben, Corona-Partys. Und die Warnungen haben wir gestern gehört. Mhm. In Köln wie von Frau Merkel.
Mhm. Anschlussfrage, wie steht es um die Erlaubnis zum Rasenmähen hinter dem Haus im eigenen Garten? Muss man da auch die konkrete Verfügung abwarten?
Ja, das geschieht in sogenannten Allgemeinverfügungen. Die hier in Köln sind auf der Homepage der Stadt Köln. Eine Allgemeinverfügung ist ein Verwaltungsakt, der sich an alle richtet. Und da werden wir genau drinstehen, ob wir noch eine Zigarette auf dem Balkon rauchen dürfen und ob wir auch noch den Rasen mähen dürfen. Natürlich nicht nachts, ne? Da muss man ein bisschen leise mähen.
Eine Frage, finde ich, können wir uns noch erlauben.
Zum Thema Reiserecht wieder. Wir haben individuell gebucht eine Reise nach Portugal in den Osterferien. Flüge können wir bei der Lufthansa umbuchen und stornieren. Was ist mit dem Ferienhaus, das schon bezahlt ist? In Portugal gibt es seit heute den nationalen Notstand und die Grenzen werden sicher bald dicht gemacht, fragt Katja Schubert.
Da ist wieder die Antwort, wenn man nicht hinreisen kann, weil das Land geschlossen ist für eben nicht Staatsbürger des jeweiligen Landes, dann braucht man hier auch nicht das Ferienhaus zu bezahlen.
Es dürfte ein wichtiger Grund zur Kündigung sein des Mietvertrages mit dem jeweiligen Vermieter vor Ort.
Dann muss man
soweit das deutsche Recht Anwendung findet. Wenn das natürlich direkt gebucht wurde in Portugal, dann gehen wir nach dem dortigen Recht und hoffen, dass, weil ich es jetzt nicht kenne, auch so entsprechende Regelungen findet.
Wir hoffen mal, dass die EU das angeglichen hat. Mit diesem letzten Tipp geht dieser Sendeplatz, dieser Marktplatz zu Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen Gesprächsteilnehmern. Das war Kai Rodegra, uns per Telefon zugeschaltet, Rechtsanwalt spezialisiert auf Reiserecht in Würzburg. Matthias Hufländer, er ist Rechtsreferent bei der Beratungsstelle der Verbraucherzentrale in Bremerhaven. Und Detlef Grimm, Fachanwalt für Arbeitsrecht, war in einem angemessenen Abstand hier bei mir im Studio. Vielen Dank für Ihre vielen Tipps und für Ihr schnelles Mitdenken. Gleich geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Dort geht es unter anderem um die Frage, ob die Technik bereit ist für Homeoffice. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Bleiben Sie gesund.